Ich lebe allein aus Gnade. Durch Gottes geschenkte Gnade bin ich von der Macht der Sünde befreit. Ich begegne anderen Menschen gnädig. Ich lebe allein aus Gnade. Durch Gottes geschenkte Gnade bin ich von der Macht der Sünde befreit. Ich begegne anderen Menschen gnädig. Liebe Gemeinde, ich lese uns den Predigttext für den heutigen Sonntag. Er steht in Johannes 8, die Verse 2 bis 11. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn zu verklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind Sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Liebe Gemeinde, eine dramatische Geschichte, die uns hier im Johannesevangelium überliefert wird, in der es um Sünde und Gnade geht. Und wir können ja schon mal vorausnehmen, sie endet gut. Die Frau darf leben, wirklich leben, vielleicht zum ersten Mal seit langem. Und auch den Anklägern wird ein Weg zurück ins Leben ermöglicht. Und das alles durch Jesu gnädiges Handeln. Das heißt, wir haben hier einen Predigttext, der uns ganz plastisch vor Augen malt, was es bedeutet, aus Gnade zu leben und von der Macht der Sünde befreit zu sein. Und vor allem vermittelt er uns ein tieferes Verständnis davon, was eigentlich Sünde bedeutet. Aber der Reihe nach. Da wird also eine Frau zu Jesus geschleift, die auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt wurde. Und der Sachverhalt erscheint ja erst einmal ganz einfach. Die Frau hat moralisch falsch gehandelt und ist deswegen hier die Sünderin. So überschreiben übrigens auch Luther oder andere Übersetzungen gerne diesen Bibeltext: Jesus und die Sünderin oder Jesus und die Ehebrecherin, obwohl das eigentlich am Text ein wenig vorbeigeht. Und die Ankläger, würde man jetzt sagen, sind ja eigentlich in der Sache erst einmal im Recht. Und Jesus versucht ihnen lediglich beizubringen, etwas gnädiger mit der Frau umzuspringen. Und deswegen steht dann ja auch am Ende die Mahnung: Sündige nicht mehr. Das hieße dann so viel wie: Verhalte dich fortan moralisch korrekt. Doch wenn man den Text so auslegt, und diese Version werdet ihr bestimmt kennen, war sie doch jahrhundertelang auch der Klassiker, wenn man diesen Text so auslegt, dann wird das weder der Sünde noch der Gnade gerecht. Gerade Sünde, das ist hier mein Eindruck, wird harmloser gemacht, als sie eigentlich ist. Denn es wird so getan, als ging es hier einfach nur darum, sich gut oder schlecht zu benehmen. Ich sagte am Anfang der Predigt, dass wir von der Macht der Sünde befreit werden. Und damit sind wir ganz dicht am biblischen Verständnis von Sünde dran. Denn die Bibel versteht Sünde nicht als ein schlechtes moralisches oder als ein verwerfliches Verhalten. Gerade so ein verkürztes Verständnis von Sünde führt nämlich oft dazu, dass Menschen ganz aufrichtig und ehrlich sagen: Ich kann nicht gemeint sein. Ich bin doch gar kein schlechter Mensch. Ich tue nichts Schlechtes. Ich betrüge nicht, ich stehle nicht, ich verletze niemanden. Wie kann ich da Sünder sein? Die Bibel versteht Sünde als Unheilsmacht. Das ist übrigens auch die Bedeutung des hebräischen Wortes für Sünde, Avon. Das heißt so viel wie Unheilsmacht. Das heißt, das Alte Testament versteht Sünde als etwas, das sich meinem Leben bemächtigt. Eine Macht wird über mich ausgeübt und mein Leben wird ins Unheil gestürzt. Und zwar so, dass ich nicht einfach etwas dagegen tun kann. Ich bin dem schutzlos ausgeliefert. In den Evangelien wird das etwa in den Dämonenaustreibungen ganz plastisch dargestellt. Dort erleben Menschen, was passiert, wenn sie unter eine Unheilsmacht geraten. Dann sind sie wie besessen, nicht mehr sie selbst, verkrüppelt und krank bis ins Mark. Und Paulus schreibt das dann auch ganz nüchtern in Römer 7. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Aber das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Beständig, würde man im Griechischen sagen. Und zwar so, dass das nicht einfach abgestellt werden kann. Sünde, und da ist sich dann auch das Neue Testament mit dem Alten einig, ist eine Macht, die das Leben gefangen hält. Wir sind in ihr verstrickt. Und verstrickt bedeutet, egal wie gut wir es meinen, immer wieder bringen wir Schlechtes hervor. Egal wie sehr wir echtes Leben suchen, wir scheitern immer wieder darin. Und egal wie gut wir es meinen, oft entsteht Böses. Und jetzt ist die interessante Frage, woher kommt das eigentlich? Was ist sozusagen die tiefer liegende Wurzel dessen? Und wenn wir uns das ein wenig tiefer anschauen, dann stellen wir fest, Sünde bedeutet eigentlich, dass unsere Natur, unser menschliches Wesen verdreht wird. Im Schöpfungsbericht, also in Genesis 1 und 2, werden uns zwei Dinge gelehrt. Nämlich erstens, der Mensch braucht Gott zum Leben. Das nennt der Schöpfungsbericht Ebenbildlichkeit. Wir brauchen Gott als Gegenüber. Man könnte es mit einem Bild sagen, so erklärte mir das mal mein Professor für systematische Theologie. Gott ist so wie eine lebensspendende Infusion, wie so eine Nadel, die in unserem Arm steckt. Und sind wir mit Gott verbunden, dann leben wir. Jesus sagt zum Beispiel in Johannes 15, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Oder in Johannes 4, kommt zu dem, der das lebendige Wasser hat. Das ist im Grunde genommen genau dieses Bild. Und werden wir von Gott getrennt oder sind wir von Gott getrennt, dann werden wir krank und sterben. Ohne dass wir übrigens irgendetwas dafür tun müssten oder Gott uns straft. Sondern, und so beschreibt es dann Paulus in Römer 6, der Sünde sollt, also der Sünde Lohn, ist der Tod. Das ist im Prinzip wie zwei Seiten einer Medaille. Lebe ich ohne Gott, geht es mir schlecht. Und am Ende steht dann der Tod. Das Zweite, was wir unbedingt zum Leben brauchen, so sagt es uns der Schöpfungsbericht, sind andere Menschen. Gott schafft dem ersten Menschen einen zweiten dazu, als Gehilfen, so schreibt es so schön das Alte Testament. Und das hebräische Wort Hilfe ist hier an dieser Stelle äußerst gewichtig. Denn es wird außer in diesem Text sonst ausschließlich und exklusiv für Gottes Rettungstaten verwendet. Nur in diesem Kontext wird dieses Wort sonst benutzt. Wenn also dem Adam eine Frau als Gehilfin an die Seite gestellt wird, dann bedeutet das nicht, dass sie seine Putzhilfe wäre oder so, sondern es heißt wirklich ganz krass, sie ist seine Lebenshilfe. Ohne diesen anderen Menschen könnte Adam nicht leben. Menschen sind unsere Überlebenshilfe. Und das bedeutet nun also, Leben in Fülle, Leben, wie es sich Gott von Anfang an für uns Menschen erdacht hat, bedeutet, in einer gesunden Beziehung mit Gott und mit anderen Menschen zu leben und damit dann auch in einer gesunden Beziehung mit mir selbst. Liebe Gott, den Herrn und deinen Nächsten wie dich selbst, so lautet dann nach Jesus auch das wichtigste Gebot, in dem alle anderen Gebote zusammengefasst sind. Und das bedeutet dann also, ein Leben in Fülle zu haben. Ebenso, wie Gott sich das in seiner Schöpfung gedacht hat. Und Sünde verdreht und zerstört nun diese Beziehung. Sünde entfremdet von Gott. Und das auf ganz vielfältige Weise. Einige denken zum Beispiel, dass sie Gott gar nicht wirklich brauchen. Dass sie sich selbst genug sind. Vielleicht auch, dass sie ein Stück weit ihr eigener Gott sind. Und das hört sich nach außen erst einmal unglaublich souverän und stark an. Ich brauche niemanden außer mich selbst. Und doch stirbt dabei die Seele des Menschen. Andere Menschen haben eine Beziehung zu Gott, aber diese Beziehung ist von einem tiefen Misstrauen geprägt. Sie glauben nicht daran, dass Gott ein liebender Vater ist, sondern eher eine Art böser Rachegott oder ein Buchhaltergott oder ein Richtergott, der jede Verfehlung im Leben bestraft. Und dann wird Glauben nicht zu einer Lebensfreude, sondern es ist so ein bedrückender Versuch, irgendwie dem Zorn Gottes zu entkommen. Doch solch ein Glaube ist tot und er vergiftet das Leben. Und manchmal gibt es auch diese Art von Christen, die einen ganz bedrückenden und ängstlichen Glauben leben. Auch auf diese Weise kann Sünde die Beziehung zu Gott vergiften und kaputt machen. Und auch unsere Beziehung zu anderen Menschen wird durch Sünde verdreht. Zum Beispiel durch so Lebenslügen, nach denen wir leben und die unsere Beziehung zerstören. Gnade kannst du dir nicht leisten, ist zum Beispiel so eine Lebenslüge. Oder nur wer über Leichen geht, kommt ans Ziel. Macht müssen andere zu spüren bekommen. Denk zuerst an dich. Und das Schlimme an diesen Lebenslügen ist, dass vieles in der Welt genau nach diesem Muster gebaut ist oder funktioniert. Man könnte an dieser Stelle auch davon sprechen, dass so eine Art strukturelle Sünde vorliegt. Das Leben scheint diesen Sätzen recht zu geben. Und sich einfach dagegen zu stellen und zu sagen, ach, ich lebe jetzt einfach mal komplett anders, funktioniert in manchen Bereichen gar nicht mehr. Und dann bemerken wir, dass vieles von dem, was in unseren Beziehungen verkehrt läuft, noch nicht einmal bewusst schuldhaft ist. Große Teile unserer Beziehungslosigkeit liegen ganz tief in unserer Kindheit vergraben. Tief sitzende Konflikte und Verletzungen, zugefügt vielleicht von unseren Eltern, die selbst Opfer ihrer eigenen Lebensumstände und Zwänge waren, von Lehrern oder von Menschen, die einfach einen schlechten Tag hatten und uns ungnädig begegnet sind. Und vieles von dem, was wir als Kinder erlebt haben, das inszenieren wir als Erwachsene dann immer wieder, weil es uns vertraut ist. Wir durchleben dieses Verhalten immer wieder. Oftmals können wir das gar nicht anders. Wir fühlen uns darin wohl, wir fühlen uns darin sicher und wir meinen sogar, dass wir es dadurch richtig machen. Und manchmal wollen wir es auch ganz anders machen als unsere Eltern und machen es dann noch viel schlimmer. Ihr findet sicher in eurer eigenen Geschichte dazu auch ein Echo. Und all das, liebe Gemeinde, meint jetzt Macht der Sünde, aus der ich mich nicht befreien kann. Und wer solch eine gebrochene Existenz lebt und auf sich ganz alleine gestellt ist, ohne Gott, der versucht das dann zu kompensieren. Vielleicht durch falsche Götter wie Macht, Geld, Drogen, Sex. Und andere Menschen gehen darin zugrunde und sie verfallen in Selbsthass oder in Fremdenhass, in Autoaggression oder in Angst. Und sie sind gefangen. Das ist also so ein kurzer Abriss von dem, was die Bibel unter der Macht der Sünde versteht. Und wir sehen, das ist so wie eine Art Gefängnis, aus dem wir uns eben nicht befreien können, beziehungsweise in das wir verstrickt sind. Und diese Verstrickung nun begegnet uns auch in unserem Predigttext. Zunächst bei der Frau. Wie es dazu gekommen ist, dass sie Ehebruch begangen hat, sagt der Text nicht. Das ist eine bewusste Leerstelle, die wir als Leser füllen sollen. Und die ersten Leser konnten diese Stelle aus eigener Erfahrung sehr gut füllen, weil sie genau wussten, wie das Leben in ihrer Gesellschaft ablief. Sehr wahrscheinlich wurde die Frau, wie es damals üblich war, sehr jung verheiratet, als 14-Jährige vielleicht, mit einem älteren Mann, den ihre Eltern für sie ausgesucht haben. Eine Liebesheirat war es sicherlich nicht. Diese Vorstellung kennen wir nämlich erst seit Ende des 19. Jahrhunderts. Und ihre Eltern haben diese Verbindung auch nicht aus Bosheit hergestellt. So waren damals schlicht und ergreifend die Sitten und vor allem auch die finanziellen Zwänge. Ehen wurden zumeist als Zweckehen geschlossen. Und die Frau hatte nie die Möglichkeit zu widersprechen, weil es Sitte, Geld und Gottes Gebote unmöglich machten. Gefangen und verstrickt und verdreht waren die Beziehungen von Anfang an. Ein totes Leben, wenn wir uns das ernsthaft mal vorstellen. Nebenbei könnte man direkt auch mal feststellen, dass zum Ehebruch ja immer zwei gehören. Hat sie vielleicht der Ehemann dazu getrieben? Hatte er vielleicht auch schon längst eine andere Frau und wurde nur nicht erwischt? Oder vielleicht wollte man ihn auch gar nicht erwischen? Konkret gefragt, wieso wird denn der Liebhaber nicht direkt mitgeschleift? Der spielt hier im Text gar keine Rolle. Und warum schreitet eigentlich der Ehemann nicht ein? Ich meine, hier soll seine Frau gesteinigt werden. So weit kann es mit der Liebe ja wohl nicht gewesen sein. Und die Frauen, die damals die Geschichte gehört haben, die wussten ganz genau, dass der Ehebruch vermutlich nur die Spitze eines Eisberges war. Es liegt vermutlich viel mehr im Argen. Vielleicht ist die Frau nie glücklich gewesen, hatte nie die Chance zu einer freien Wahl und hatte keine Perspektive auf irgendeine Besserung. Und das Schlimmste dabei ist, dass sie immer das Gefühl hatte, dass sie so leben müsste, weil das nämlich der Wille Gottes ist. Er hat ihr schließlich den Mann ausgewählt. So haben ihr das zumindest ihre Eltern und der Rabbiner erzählt. Und dann begegnet sie einem anderen Mann in der Hoffnung auf ein anderes Leben, doch diese Liebe ist verboten, weil sie als Sünde gilt. Und wenn wir uns das vorstellen, dann können wir verstehen, dass der Leidensdruck der Frau immer größer wurde und vielleicht war ihr Leben schon lange tot. So wie Paulus es schreibt, jetzt verstehen wir diesen Satz besser. Der Sünde Sold ist der Tod. Und Sünde heißt hier eben nicht, dass einer falsch gehandelt hat, sondern dass er verstrickt ist. Und dann fasst diese Frau den Entschluss, auszubrechen, und ab diesem Punkt ist es eigentlich egal, was sie tut. Es wird falsch sein und es wird dem Leben nicht dienen. Die Frau ist in ihrem Leben verstrickt und das meint die Macht der Sünde. Egal, wie sie sich entscheidet, ob sie nun die Ehe bricht oder nicht, sie ist tot. Und auf der anderen Seite finden sich da die Ankläger. Wir würden sagen, fromme Menschen. Heute wären es vielleicht gute Christen. Auch sie machen, was sie seit Kindertagen gelernt haben und was ihnen als gottesgerecht eingeimpft wurde. Das, was ihre frommen Eltern ihnen vorgelebt haben, Gebote halten und sie dann auch gnadenlos vollstrecken. Keine billige Gnade walten lassen. Sie haben von Kindesbeinen an gelernt, dass Gott brutal straft und dass er jede Regung im Leben genau beobachtet. Und sie sind darauf bedacht, jeden Tag keinen Fehltritt zu machen, um bloß nicht Gottes Rache heraufzubeschwören. Genau so lebten Pharisäer. Und an den Anklägern wird deutlich, was passiert, wenn solch ein verdrehtes und falsches Gottesbild aufgebaut wird. Sie haben ihre Empathie und Menschlichkeit verloren. Sie gehen für Gott buchstäblich über Leichen. Gesetze und falsche Gottesfurcht haben die Gnade Gottes verdunkelt. Ihr Glauben führt schon lange nicht mehr zu einer Lebensfülle, sondern er ist eine verzweifelte Überlebensstrategie. Sünde hat ihren Glauben verdreht und entstellt. Und sie sind gefangen in einer fehlgeleiteten Gottesvorstellung und in einer menschenverachtenden Religion aus Regeln und Glaubenssätzen. Das, liebe Gemeinde, ist auch Macht der Sünde. Und als diese Gruppe jetzt auf Jesus trifft, ist bereits eine Dynamik im Gange gekommen, in der keiner mehr zurückkam. Jeder nächste Schritt wird der falsche sein. Alle können sich nur noch aneinander versündigen. Und wenn es so weitergeht, wird für die Frau am Ende der Tod stehen, der ganz physische. Und auch die Ankläger werden innerlich noch mehr absterben und sie werden sich noch weiter von dem entfernen, was sich Gott bei seiner Schöpfung gedacht hat. Die Frau und den Anklägern, ihnen fehlt eine Lösung. Und auch das ist typisch für die Sünde. Wir können uns da nicht einfach selbst draus befreien. An dieser Geschichte wird also deutlich, was Sünde meint und warum wir alle Sünder sind. Denn dieses Muster lässt sich jetzt auf alle möglichen Situationen übertragen. Der Streit auf der Arbeit, Kinder unterdrückende Erziehung, das Mobbing in der Schule, Hass, Hartherzigkeit, Krieg. Ihr könnt da einsetzen, was ihr wollt. Worauf es mir aber ankommt an dieser Stelle, sind zwei Dinge. Erstens, Sünde ist eine Macht. Und deswegen greift ein so einfaches Schema wie der Sünder ist ein Täter oder Sünde ist eine schlechte Tat viel zu kurz. Natürlich sind wir für unsere eigenen Taten verantwortlich, doch gleichzeitig sind wir auch immer Opfer. Und zweitens, weil Sünde eine Macht ist, muss der Mensch befreit werden. Er kann es nicht selbst. Reißt sich am Riemen, ist kein Ausweg aus Sünde. Und jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, an dem es um Gnade geht und an dem wir erfahren, was Gnade Gottes tatsächlich bedeutet. Wenn wir uns nochmal vor Augen halten, was Sünde ist, dann wird auch deutlich, Gnade kann nicht einfach heißen, der Sünder wird am Ende seines Lebens nicht bestraft. Das wäre nämlich in höchstem Maße ungnädig. Gnade bedeutet aber viel mehr, von der Macht der Sünde befreit zu werden, und zwar in diesem Leben. Und zwar so, dass wir wieder lernen, frei und geliebt mit Gott zu leben. Und von da aus dann auch lernen, unsere Beziehungen zu heilen, zu anderen Menschen und zu uns selbst. Von der Macht der Sünde befreit werden bedeutet also, dass wir uns unserer eigenen Schöpfung, unserem eigentlichen menschlichen Wesen wieder annähern, es wieder neu entdecken. Und diese Befreiung von Sünde können wir nicht selbst erwirken. Sie kommt allein von Gott her. Und auch das sehen wir in unserem Bibeltext. Es braucht Jesus, der einschreitet und der diesen gordischen Knoten zwischen der Frau und den Anklägern zerschlägt. Aber wie tut Jesus das? Wie schenkt Jesus diese Befreiung, indem Jesus Gnade predigt? Jesus räumt mit dem Missverständnis auf, dass Gott die Menschen irgendwie strafen will. Ja, und hier sehen wir schon, dass unsere eigenen Gnadenvorstellungen geradezu verrückt und ich würde wieder sagen verdreht sind. Denn viele Christen glauben doch, dass Gott den Menschen im eigentlichen Kern strafen möchte. Als heiliges und vor allen Dingen als gerechtes Wesen, so lernen wir, könnte er das gar nicht anders. Nein, und nochmals ganz entschieden, nein. Gnade bedeutet, Gottes Gerechtigkeit ist Gnade. Das bedeutet, den Menschen gnädig zu sein, sie zu lieben und ihnen zu vergeben, ist nicht die Ausnahme von der Regel. Es ist die Regel, die einzige Regel. Das bedeutet Gnade. Und Gottes Gerechtigkeit zielt auch nicht darauf ab, dass Regeln eingehalten werden, sondern darauf, dass die Menschen endlich anfangen zu leben mit Gott. Unser Scheitern, unsere Verfehlungen, unsere Verstrickungen, sie sollen nicht länger einen Keil zwischen uns und Gott treiben, sondern Gott will sie gemeinsam mit uns bewältigen und ausheilen. Das bedeutet Gnade. Oder noch einmal anders, der Satz, jede Sünde verdient den Tod, ist vom falschen Ende her gedacht. Jede Sünde verdient einzig und allein Gnade und Barmherzigkeit, weil sie anders nicht zu lösen ist. Durch die Befreiung von der Macht der Sünde werden wir nun nicht sündlos. Auch das macht Jesus deutlich. Wer ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Sündlose Menschen gibt es nicht. Und wenn wir uns die Geschichte dieser Frau zu Ende denken, dann wissen wir, da wird noch so einiges folgen. Wenn die Frau ihren Lebensweg weitergeht, wird sie vielleicht mit ihrem Ehemann brechen, mit seiner Familie. Auf jeden Fall wird es nicht Friede, Freude, Eierkuchen sein. Aber es gibt einen Weg ins Leben zurück. Sie kann die Sünde mit all ihren Konsequenzen durchstehen und durchleben, zusammen mit Gott. Und sie kann zu einem neuen Leben finden. Egal wie verstrickt sie in Sünde ist, Gott geht mit ihr, mit ihrer Familie, mit ihrem Mann, mit allen, die davon betroffen sind, und Gott ist ihnen gnädig. Und diese Gnade ruft uns dann zur Umkehr zu Gott. Eben nicht aus Angst oder aus schlechtem Gewissen. So hat es übrigens die Kirche lange Zeit versucht, mit Predigten von Hölle und Verdammnis. Und oh Wunder, es hat nicht funktioniert. Nein, Menschen kehren bei Jesus um. Warum? Weil sie endlich das bekommen, was sie für ein Leben brauchen, einen gnädigen Gott, bedingungslos. Und damit ist dann auch die wesentliche Macht der Sünde gebrochen, nämlich die Angst vor Gottes Strafe, das Gefühl, ihm nicht zu genügen, die Furcht, allein im Leben zu stehen, das irrige Gefühl, Gottes Liebe verspielt zu haben und irgendwie sein Feind zu sein, das Gefühl, mit einem Fehler würde alles zum Ende kommen, alles Quatsch. Der Bibeltext macht es ganz deutlich. Wo sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Und sie antwortet: Keiner, Herr. Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Keiner hat sie verurteilt. Nicht die Menschen und auch nicht Gott. Und Jesus macht deutlich, es wird auch kein Todesurteil mehr gesprochen werden. Die Frau ist frei zu gehen, frei zu leben. Sie kann jetzt mit Gott ordnen, was es zu ordnen gilt. Neu beginnen. Die Frau hat erfahren, dass das verdrehte und versklavende Gesetz der Pharisäer nicht Gottes Wesen entspricht. Sie kann nicht nur weiterleben, sondern kann erstmals wirklich leben, aufleben. Und das soll auch uns heute gelten. Gottes Urteil wird Gnade sein. Heute und in Ewigkeit. So bleibt zum Schluss nur Jesu Mahnung: Sündige hinfort nicht mehr. Und nach allem, was wir gehört haben, begreifen wir, das ist kein moralischer Appell. Die Frau wird, genau wie wir alle im Leben, noch so manchen Fehler und Fehltritt machen und sich an Menschen und sich selbst vergehen. Das wird nicht ausbleiben. Doch bei allem, und darauf zielt dieser Satz ab, soll sie bei Gott bleiben. Sie soll nicht mehr an seiner Liebe zweifeln, an seiner Vergebung, trotz aller Krisen. Bleibe bei dem Leben, das Gott seit Schöpfungstagen für dich im Sinn hatte. Bleibe ein lebender Mensch. Kehr dich nicht mehr vom Leben ab. Und auch die Ankläger hat Jesus bewegt. Sie bewegen sich von der Frau weg, von dem Bösen, das sie tun wollten. Sie haben erfahren, dass sie Gott ebenso nötig haben wie die Frau. Ihnen wurde ihr absurder und lebensverachtender Glaube vor Augen geführt. Sie waren fromm und doch unendlich weit von Gott entfernt. Die Steine, die sie niederlegen, waren für sie ein erster Schritt hin zu einem neuen Glauben. Zu einem Glauben, der als einziges das Leben zum Ziel hat. Sich lossagen von Traditionen, von einer unbarmherzigen Dogmatik und menschenverachtenden Regeln, hin zu einem Gott, dessen einziges Gebot ist: Liebe Gott, deinen Herrn und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus hat in dieser Geschichte die Fesseln der Sünde durchschlagen und den Teufelskreis durchbrochen. Und das ist alles, liebe Gemeinde, worum es bei Kreuz und Auferstehung und Gnade und Vergebung geht. Vollendete Gnade, damit wir vollendetes Leben finden. Und so wird zum Schluss der Satz vom Anfang verständlich. Ich lebe allein aus Gnade, und so ist es. Wirkliches Leben kommt allein aus Gnade. Aus der Gnade Gottes, die uns von der Macht der Sünde befreit und zu einem Leben in Fülle führen will. Vollendete Gnade, damit wir vollendetes Leben finden. Amen.